HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Die diesjährige Documenta 15 wird überschattet von Antisemitismusvorwürfen. Viele Kritiker haben deshalb einen Einbruch bei den Besucherzahlen befürchtet. Jetzt hat die Documenta ihre Halbzeitbilanz vorgelegt. Danach sind über 400.000 Menschen nach Kassel gekommen, um die Weltkunstschau zu sehen. Das zweitbeste Halbzeitergebnis einer Documenta überhaupt. Nur wenig unter dem Rekord von 2017. Doch was macht die Documenta trotz aller Vorwürfe so attraktiv? Unser Reporter Jens Wellhöner hat sich in Kassel umgehört.
Es ist viel los bei dieser Documenta. Selbst unter der Woche sind viele Menschen unterwegs zwischen den insgesamt 32 Standorten in ganz Kassel. Was gefällt Ihnen denn am meisten an der Weltkunstschau?
Also was mir immer gut auf der Documenta gefallen hat und auch dieses Jahr gefällt, ist das unterschiedliche Publikum. Von jung bis alt ist alles vorhanden aus vielen Nationen. Das finde ich immer sehr bereichernd.
Mir gefällt es hier sehr gut und ich freue mich total, mir hier mein eigenes Bild zu machen. Ja, mein Kopf ist schon ganz voll. Es gibt wirklich viel zu sehen. Ja.
Und ich finde es total interessant, dass ja dieses Jahr oder dieses Mal auf der Documenta vor allem auch Künstlerinnen aus dem globalen Süden ausstellen. Das finde ich total super.
Viele Besucher haben die Antisemitismusdebatte in den Medien verfolgt. Die Documenta-Leitung will jetzt aber auf diese Kritik eingehen, verspricht Documenta-Geschäftsführer Alexander Fahrenholz.
Was die ersten 50 Tage anlangt, hätte man sich natürlich gewünscht, dass sich die Dinge friedvoller entwickelt hätten. Das ist aber unsere eigene Verantwortung, dass das nicht geschehen ist. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir da, wo Fehler passiert sind, daraus lernen und versuchen, das für die Zukunft abzustellen.
Dazu gehört zum Beispiel, an umstrittenen Kunstwerken Erklärtafeln anzubringen, die zeigen, was dieses Werk tatsächlich ausdrücken will und wie es entstanden ist. Auch das Kuratorenteam möchte auf seine Kritiker zugehen, betont Miruan Andan von Ruang Grupa.
As we already said, always and always, that we're here to learn and to listen.
Wir haben ja immer gesagt, wir sind hier, um zuzuhören. Wir wollen nicht nur unsere Erfahrungen hier einbringen, sondern wir sind hier, um von vielen unterschiedlichen Sichtweisen zu lernen, inklusive der deutschen Perspektive. Ins Gespräch kommen mit möglichst vielen Menschen, Kritik aushalten und im Gespräch bleiben, das sind die Ziele von Ruang Grupa, auch für die zweite Documenta-Hälfte. Die positiven Besucherzahlen machen ihnen jedenfalls Mut.
Die Documenta in Kassel zieht eine positive Halbzeitbilanz bei den Besucherzahlen. In seinem Bericht hat unser Reporter Jens Wellhöner die Leute gefragt, was ihnen an der Weltkunstausstellung gefällt. Seit Wochen erleben wir gefühlt das gleiche Bild. Es ist heiß und trocken. Und diese lange Zeit ohne Regen macht sich inzwischen auch deutlich in den Flüssen bemerkbar. Die Pegelstände in Rhein und Main sind so niedrig, dass für die ersten Schiffe kein Durchkommen mehr ist. Dabei sind sie für die Binnenschifffahrt wichtige Wasserstraßen. Anna Vogel berichtet.
Keine Kräne, die Schiffe beladen, keine Züge, die Frachtgüter bringen, kein Geräusch von Schiffsschrauben, die durchs Wasser drehen. Am Hafen in Hanau ist es still. Grund dafür ist das niedrige Wasser, aber gar nicht unbedingt im Main, sondern im Rhein, erklärt Betriebsleiter Gerhard Einhoff.
Die meisten Transporte kommen aus den ARA-Häfen, also Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam, und kommen die Rheinpassage hochgefahren. Das heißt, wenn am Kauberpegel wie heute der Stand nur noch bei 51 cm ist, kann natürlich auch ein Schiff nicht mehr dort passieren und kommt hier nicht mehr nach Hanau, auch wenn wir hier noch das entsprechende Wasser garantieren können.
In Gernsheim am Rhein ist bei der Firma Solvades, die Chemikalien umschlägt, heute das vorläufig letzte Schiff für die nächste Zeit eingetroffen. Und selbst wenn die Schiffe noch fahren, haben sie weniger Fracht dabei, berichtet auch Gerd Romanowski, Geschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie.
Die Schiffe können nur zu 40-50% beladen werden. Wir transportieren ungefähr 10-11% unserer Produkte per Binnenschiff. Und wenn die Schiffe weniger beladen werden können, stehen auch weniger Schiffe zur Verfügung. Und dann muss verstärkt anderer Transportweg gefunden werden, zum Beispiel per Lkw oder per Bahn, was auch in der momentanen Lage nicht ganz einfach ist.
Das Problem? Lkw-Fahrer sind ohnehin schon schwer zu finden, Fahrzeuge ebenso. Güter per Bahn zu verfrachten braucht längere Vorlaufzeiten und all das treibt den Preis nach oben. Dabei wird die Fracht direkt in weiterverarbeitenden Unternehmen benötigt. Immerhin transportieren Schiffe Mineralöl, Kohle, aber auch Chemikalien für Arzneimittel oder Farben und Lacke. Und auch wenn bislang die Lieferketten noch laufen, macht sich Gerd Romanowski vom Verband der chemischen Industrie große Sorgen.
Es ist ja leider kein großer Regenfall in Sicht, jedenfalls nach Vorhersagen der Meteorologen, sodass man befürchten muss, dass die Situation sich weiter zuspitzt und wir in einigen Wochen hoffentlich nicht, aber möglicherweise dort sind, wo wir 2018 schon waren, wo es dann auch zu Produktionsausfällen gekommen ist.
So hat in der vergangenen Woche schon eine Meldung des Energiekonzerns Uniper für Aufsehen gesorgt. Weil das Niedrigwasser die Kohlezufuhr einschränken würde, könnte im Kraftwerk Staudinger in Großkrotzenburg in den nächsten Wochen die Stromproduktion gedrosselt werden. Michael Maul kann seine Fähre noch durch den Rhein steuern. Täglich bringt der Pendler von Österreich-Winkel nach Ingelheim und zurück. Er blickt konzentriert aufs Wasser.
Man schaut bei jeder Fahrt, reicht es auch noch bei der nächsten Fahrt? Und höre ich den Kies unten unterm Schiff? Und bin ich genau in meiner Spur? Also die Anspannung ist momentan die ganze Zeit da, sowohl für mich als auch meine Besatzung.
Etwa ein Schnapsglas breit sei das Wasser unter seiner Fähre noch, so Michael Maul. Kommt Kies in die Propeller, gehen sie kaputt. Setzt das Schiff auf, passiert das Gleiche. Eine schwierige Situation. Deshalb will Michael Maul jetzt bald eine Fähre mieten, die speziell fürs Niedrigwasser gemacht ist. Denn er schätzt, die Wasserstände im Rhein könnten in diesem Jahr sogar noch niedriger liegen als im Ausnahmejahr 2018.
Der Schifffahrt auf Main und Rhein macht wegen der Dürre das Niedrigwasser zu schaffen. Reporterin Anna Vogel hat uns über die möglichen Auswirkungen informiert. Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe in Hessen haben durch die Skandale der letzten Jahre zum Teil ein schlechtes Image. Immer mehr von ihnen schließen und die Arbeit wird an Subunternehmer ins Ausland verlagert. Zum Leidwesen der Tiere, die lange Transportwege ertragen müssen. Im Odenwald im Süden Hessens hat sich jetzt ein Geflügelbauer etwas Neues überlegt, um die Tiere vor Ort schlachten zu können. HR-Inforeporterin Stefanie Hofmann hat sich das mal angesehen.
Auf dem Hof am Mühlgrund von Landwirt Alexander Kern in Mossortal im Odenwald steht ein rund 8 Meter langer weißer Anhänger. Auf den ersten Blick ist dieser ziemlich unauffällig, aber er ist der erste seiner Art in ganz Deutschland. Das alles ist ein Geflügelschlachtmobil, in dem bis zu 600 Geflügeltiere am Tag auf kleinstem Raum geschlachtet, verarbeitet und eingekühlt werden können, ohne lange Transportwege, erklärt Alexander Kern.
Die Idee ist eigentlich quasi aus der Not heraus entstanden, dass ein anderer Schlachtbetrieb in der Region nicht mehr weitermachen konnte, für uns nicht mehr schlachten konnte. Und als Alternative zum Aufhören unserer noch jungen Geflügelhaltung haben wir uns entschlossen, in die eigene Geflügelschlachtung zu investieren. Und wir schaffen generell durch die Schlachtstätte, ja im Odenwaldkreis eigentlich die erste zugelassene Schlachtstätte als Verarbeitungsschlachtbetrieb in der Region.
So ein Angebot ist extrem wichtig für Südhessen, denn es gibt immer weniger Möglichkeiten für Landwirte, ihre Tiere verarbeiten zu lassen, sagt Willi Billau vom Bauernverband Starkenburg.
Viele private kleine Schlachthöfe sind verschwunden, weil es ist schon eine harte Arbeit. Und deshalb ist auch die Ausbildungszahl in diesem Beruf recht gering, die ist zurückgegangen und es fehlt also somit sowohl an Schlachtstätten als auch eben an Metzgern, die das gelernt haben.
Das soll sich zumindest in Bezug auf Geflügel ändern. Ab 200 Tieren kommt Alexander Kern mit dem Schlachtmobil auf den Hof gefahren, aber auch Hobbyzüchter mit weniger Geflügel können das Angebot nutzen. Sie müssen die Tiere allerdings zu Alexander Kern auf den Hof bringen. Damit das alles möglich ist, musste der Landwirt aber erstmal eine aufwendige EU-Zulassung beantragen.
Das heißt, die anderen Betriebe oder andere Privatpersonen können ihre Hühner hierher bringen und wir schlachten die und die können sie da abholen. Das wäre ohne die Zulassung nicht möglich. Und auf der anderen Seite ist aber die Zulassung für uns auch nochmal ein vermehrter Dokumentationsaufwand. Wir müssen sehr viel mehr Hygienerichtlinien und Dokumentationen führen. Aber letztendlich geht es ja um sicheres hygienisches Lebensmittel und das ist es eigentlich wert.
Die Rückmeldungen, die er von den Geflügelbauern erhält, sind bisher aber durchweg positiv, sagt Alexander Kern.
Das freut mich auch, weil es für uns als kleiner Betrieb eine große Herausforderung war, das jetzt einfach umzusetzen. Es sich aber lohnt, weil einfach viele gerade Privatpersonen, Hobbyhalter mit 5 Hühnern und 10 Gänsen wieder wissen, wo sie hinkommen können zum Schlachten, damit es nicht auf dem Hacklotz hinterm Haus passieren muss.
Mittlerweile kommen sogar immer wieder Landwirte aus ganz Deutschland auf den Hof im Mossautal, um sich das Schlachtmobil mit der EU-Zulassung anzuschauen und vielleicht selbst etwas Ähnliches aufzubauen.
Im Odenwald wird das erste Geflügelschlachtmobil seiner Art in Deutschland nun betrieben. Reporterin Stefanie Hofmann hat über das Mobil und den Landwirt aus Obermossau berichtet.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Jetzt geht's um Superfood. Das liegt ja schon lange im Trend. Vor allem das aus Übersee. Mal ein paar Beispiele. Acai-Beeren, Chiasamen oder Quinoa. Das allerdings wird auch immer mehr in Deutschland angebaut, wenn auch nicht im großen Stil. In Hessen bauen Landwirte aus dem Odenwald Quinoa an und nun wächst die Pflanze auch in Frankfurt, genau gesagt in Schwanheim. Der Quinoa-Bauer mit dem Namen Taunus Farmboy gewinnt daraus mehr als nur die bekannten Samen. Unsere Reporterin Nina Michalk hat ihn besucht.
Es ist früh morgens. Die Temperaturen sind in diesem heißen Sommer noch angenehm kühl und das grüne Quinoa-Feld steht voll im Saft. Michael Farkason, der Quinoa-Bauer mit schottischen Wurzeln, steht mit seinen großen Umhängebeuteln mittendrin und zupft Blätter.
Es ist mehr so wie Tee pflücken. Und handgepflückt kontrolliert man sofort, ob die Blätter gut sind oder nicht gut sind. Nicht alle Blätter werden abgepflückt.
Denn im September erst werden die bekannten Quinoa-Samen mit einem Mähdrescher vom Feld geholt. Die Pflanze, die schon seit 5000 Jahren in den südamerikanischen Anden kultiviert wird, fühlt sich bei den Schwanheimer Dünen in Frankfurt besonders wohl.
Quinoa braucht einfach lockeres Boden, viel Sonne, wenig Wasser.
Für den Klimawandel ist die genügsame Pflanze optimal, aber auch für die Gesundheit. Der Zucker in ihr ist zu 90% Glukose und daher für Diabetiker geeignet. Quinoa ist glutenfrei und voll Eiweiß. Und auch die Blätter haben es in sich. Deshalb interessiert sich Farkason auch für die ganze Pflanze. Aus den Blättern, die er gerade pflückt, macht er Pesto.
In die Blätter gibt es sehr viel Phosphor, Natrium, Eisen, die Aminosäure, Köpfe, solche Mineralien. In die Samen gibt es natürlich Eiweiß, Zucker. Von meinem Pesto habe ich eine Kombination gemacht, dass man sagen kann, oh ja, gut, in diesem Glas steckt alles, was ich brauche.
Farkason ist Quereinsteiger. Vor 4 Jahren fing er mit dem Quinoa-Anbau an. Jetzt hat er das richtige Feld gefunden und experimentiert an weiteren Produkten. Um die Blätter für das Pesto hacken zu lassen, hat Farkason gerade erst die Metzgerei Rausch in Kelkheim-Fischbach gewinnen können. Hier werden die Blätter in einer Spezialmaschine zerkleinert, damit die Paste die richtige Konsistenz hat. Seit einer Woche wird das Quinoa-Pesto auch in der Metzgerei verkauft, sagt Manuela Rausch.
Da wir sehr auf die Nachhaltigkeit und auch auf regionale Produkte Wert legen, hatte ich ihm dann vorgeschlagen, das hier bei uns zu verkaufen.
10 Gläser sind in dieser Woche verkauft worden. Das klingt nicht viel, aber das Produkt ist noch nicht bekannt und mit 8,90 Euro pro Glas auch eine Delikatesse. Aber wer auf spinatähnlichen Geschmack steht und viel Knoblauch und Chili mag, der sollte das Superpesto in jedem Fall mal probieren.
Superfood kommt auch aus Hessen, aus Frankfurt in dem Fall. Nina Michalk hat über die Quinoa-Pflanze berichtet und was man alles damit machen kann. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD-Audiothek zu hören. Schauen Sie doch gern da mal rein.